Im heutigen Pod gibt es zwei Hörerwunschthemen. Zum einen Russell Westbrook und seine jetzige Situation, seine Entwicklung. Das hat sich also unter anderem Stefan Müller gewünscht. Es ist mir dazu gelungen, einen Experten und Russell Westbrook-Kenner einzuladen. Das ist der Tobias Dauer. Mit dem hatte ich gerade eben eine ganz interessante Diskussion geführt zur Entwicklung von Russell Westbrook. Außerdem ist noch ein Thema die Kommentare von Draymond Green zu den Double Standards, zu den Trades, wie die Teams mit den Spielern umgehen. Auch dazu habe ich mit dem Tobias Dauer ausführlich diskutiert. Außerdem haben wir in der heutigen Sendung noch den Trade-Blog und eine Analyse der Atlanta Hawks. Was ist da los? Warum befinden die sich aktuell im Sinkflug? War also eine ganz interessante Episode. Viel Spaß dabei.
Der Pod für die Fans bringt dir die Gerüchte, die News und die Trends. Mit wechselnden Gästen, natürlich die Besten, sind wir am Diskutieren. Spieler und Teams am Analysieren. Gib uns doch ein Like und drück Abonnieren.
Hi, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Ich bin euer Gastgeber Steffen Rudolph. Ich freue mich wie immer über jeden, der hier zuhört. Und wie ihr gehört habt, man kann hier also auch seine Hörerwünsche äußern und dann versuche ich möglichst schnell das umzusetzen. Klappt natürlich nicht immer jetzt so schnell, wie es mir heute gelungen ist mit dem Russell Westbrook-Thema und Draymond Green. Beginnen wollen wir die Sendung aber mit dem Trade-Block. Es hat sich da noch nicht allzu viel getan, eigentlich jetzt zuletzt. Blake Griffin und auch Andre Drummond konnten sich noch nicht neuen Teams anschließen. Aber heute aktuell kam wieder eine neue Nachricht rein auf dem Trade-Block. Die Houston Rockets und DeMarcus Cousins werden wohl getrennte Wege gehen. Die Rockets wollen sich da im Frontcourt verkleinern und verjüngen. Und sie wollen aber Cousins die Möglichkeit geben, beim anderen Team unterzukommen. Ja, ein bisschen schade. Ich hatte mich eigentlich sehr gefreut für Bogey, dass er wieder da ein bisschen in die Rotation kam. Er hatte jetzt diese Saison 25 Einsätze, war also fast immer dabei. Hat 9,6 Punkte, 7,6 Rebound und 37,6% aus dem Feld. Hat also gar nicht schlecht da gespielt. Und das kam jetzt wirklich überraschend, denn gerade am Freitag hatten die Rockets verkündet, da seinen Einjahresvertrag für die restliche Saison zu garantieren. Das haben sie also wohl gemacht, um ihm dafür seine Professionalität und für den Einsatz für das Team zu danken. Ja, obwohl sie eigentlich jetzt wohl da schon vorhatten, ihn zu traden, sollen sie ihm doch da den Respekt. Das finde ich also ganz toll von den Rockets. Und da zeigen sie also, es ist doch möglich als Franchise, auch wenn man einen Spieler tradet, da wirklich gut und vernünftig damit umzugehen. Ja, was kommen für Teams in Frage für den guten Boogeyman? Der Markt wird relativ limitiert sein. Er ist halt einfach doch sehr verletzungsanfällig. Sein Ego, zuletzt hat er eigentlich sich sehr, sehr gut überall eingefügt. Aber er hat doch immer noch ein bisschen aus früheren Tagen in Sacramento diesen Ruf des Troublemakers, den wird er wohl auch leider nicht mehr loswerden, obwohl er jetzt, wie finde ich, in den letzten Jahren doch deutlich ruhiger geworden ist und viel seltener da oder Ausraster ja ihm unterlaufen sind. Ein Team, das sicherlich Interesse zeigen wird, das sind die Los Angeles Lakers, die ja eben da ja Anthony Davis ja immer wieder doch mal zu knabbern hat mit Verletzungen und aktuell ja auch ausfällt. Da müssen die Lakers im Frontcourt nachrüsten. Sie sind ja auch an Drummond oder Blake Griffin interessiert, wie man so hören kann. Und jetzt kommt eben auch der Boogeyman dahin. Er spielte ja schon bereits 2019 bis 20 da in Hollywood, aber hat sich da vor dem Start an Kreuzbandriss zugezogen und hat also überhaupt kein einziges Spiel da absolviert für die Lakers. Ja, wer käme noch in Frage? Vielleicht die Celtics, glaube ich eher, aber nicht, da die ja doch einen Big Man suchen, der auch seine Stärken in der Defensive hat. Boogie ist ja doch zwar kein schlechter Defender, aber seine Stärken liegen ja auf jeden Fall in der Offense. Vielleicht auch die Toronto Raptors konnten da noch was gebrauchen. Oder auch die Clippers, die natürlich immer auf der Suche sind, sich zu verbessern. Warten wir es mal ab, wo der Boogeyman letzten Endes landen wird. Vielleicht wird es aber auch ein Team, was man jetzt noch gar nicht auf dem Zettel hat. Hat es ja auch schon oft genug gegeben, dass man da plötzlich ein ganz anderes Team sieht, als was man vorher erwartet hat. Ja, kommen wir zu dem anderen Team, was sich auch nochmal verstärkt hat mit zwei guten Signings von Free Agents. Das sind die Brooklyn Nets, die ja zuletzt ganz schön heiß gelaufen sind, jetzt auf dem zweiten Platz stehen im Osten. Zuletzt haben sie ja auch die Lakers geschlagen, die allerdings ja ziemlich dezimiert waren. Anthony Davis und Dennis Schröder auch konnten da nicht spielen. Nichtsdestotrotz, die Nets ganz schön heiß zurzeit. Aber sie haben natürlich ihre Probleme auf dem Flügel, in der Defense, unterm Korb würde ich sagen eigentlich auch. Vor allem drückt der Schuh aber auf den Flügel und auf Guard. Und da haben sie jetzt zwei, wie ich finde, vielversprechende Signings gemacht. Der erste Free Agent ist der Guard Iman Shumpert. Er kam ja 2011 in die Liga, wurde da ins All-Rookie-First-Team gewählt. Dann ging es ein bisschen auf und ab bei ihm. Er hat in seiner Karriere, also mittlerweile 30 Jahre ist er, hat er einen Schnitt von über 7 Punkten, über 3 Rebounds, knapp 2 Assists und etwas über 1 Steal in 25 Minuten pro Spiel. Aber er hat eben einfach seine Stärken in der Defense. Er kann da, denke ich, einem Team durchaus noch helfen. Er hat ja auch also eine gewisse Rolle gespielt im Championship Run von den Cleveland Cavaliers 2016. Eine kleine Rolle zwar, aber es ist doch jemand, der vielleicht mal auch für ein Spiel in der Playoff-Serie heiß laufen kann. Da heiß laufen 15, 20 Punkte ist das vielleicht bei ihm. Aber vor allem jemand, der die Defense verstärkt, der da die Hustle-Plays macht, sich in den Gegner reinwirft und da, denke ich, doch ein bisschen beitragen kann, die Defense der Nets da ein bisschen zu stabilisieren. Es hängt natürlich davon ab, kann er an seine früheren Leistungen anknüpfen. Er hat zuletzt nur in 13 Spielen da bei den Nets, zuletzt auch im November 2019 haben sie ihn schon mal verpflichtet und da hat er also 13 Spiele gemacht, bevor er dann im Dezember gewaved wurde. Ja, aber was noch viel interessanter ist, ist das zweite Signing der Nets, die da also den Andre Roberson gesigned haben. Wie ich finde, eine sehr schöne, interessante Nachricht, denn der Junge hat ja wirklich ganz schön zu kämpfen gehabt. Ja, er hat da sich bei den Thunder als einer der besten Verteidiger auf dem Flügel damals etabliert. 2016-17 wurde er sogar ins NBA All-Defense Second Team gewählt. Dann hat er sich ja danach leider an seiner Patella verletzt und er hat dann wirklich tatsächlich 2 Jahre kein einziges Spiel mehr gemacht. Ja, immer wieder hat er sich verletzt, hat Rückschläge erlitten und hat also mehrere Operationen über sich ergehen lassen müssen. Deswegen war das ja in der Bubble jetzt schon eine Feel-Good-Story, als er da auf dem NBA Campus in Orlando für die Thunder seine Rückkehr feiern konnte und da immerhin 7 Spiele gemacht hat. Das ging ja durch die Medien, als er da nach einem Dreier sein Trademark-Lächeln wirklich auflegt. Er ist natürlich kein Spieler, der viel scored. Er hat, glaube ich, um die 5 Punkte nur und 25% Dreier. Also für die Offensive ist der Mann leider kaum zu gebrauchen. Hier und da kann er doch mal vielleicht einen offenen Dreier reinmachen. Davon sollte er bei den Nets genügend bekommen. Aber eben wenn, das ist die große Frage, wenn er da an seine alten Leistungen anknüpfen kann, ist das natürlich ein Spieler, der den Brooklyn Nets da wirklich viel weiterhelfen kann mit seinem Hustle, mit seiner Defense und auch mit seinem hohen defensiven IQ, kann er da natürlich ganz, ganz viel bewirken. Warten wir es ab. Er hat jetzt schon im einen Spiel 4 Minuten gemacht, stand 4 Minuten auf dem Court. Iman Shumpert, der konnte bisher jetzt noch nicht spielen, hatte sich gleich dann verletzt und ist jetzt 2 Wochen ausgefallen, aber auch er wird demnächst dann für die Nets auflaufen. Warten wir es mal ab, wie die Defense nach diesen 2, ja, verhoffnungsvollen Signings da sich verändern wird. Ja, jetzt kommen wir zu unserem nächsten Abschnitt hier. Das ist die Happy Hour mit Tobias Dauer, mein erster Gast hier im NBA-Fan-Podcast. Und wir haben das Thema Russell Westbrook. Vom MVP zum MDP, das ist der Most Disrespected Player. Aber fangen wir erstmal an. Hallo erstmal, Tobias, wie geht's dir?
Ja, herzlich willkommen, lieber Steffen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Einladung, dass ich heute Gast bei dir sein darf in deinem NBA-Fan-Podcast. Mir geht es gut, ich hoffe dir auch. Ich bin bereit, über meinen Lieblingsspieler Russell Westbrook zu reden.
Okay, Tobias. Ja, mir geht's natürlich auch gut. Wie könnte es mir nicht gut gehen mit so tollen Gästen hier? Ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Was macht denn für dich Russell Westbrook zu einem deiner Lieblingsspieler?
Naja, diese Frage lässt sich eigentlich ganz einfach beantworten. Wenn man an Russell Westbrook denkt, dann denkt man an seine unglaubliche Dynamik, an seinen Drive zum Korb, an seine unglaubliche Athletik. Man denkt daran, dass er jeden Moment explodieren kann, dass er der Mann für die besonderen Situationen in einem Spiel ist. Das fällt mir zu Russell Westbrook als allererstes ein. Aber was fällt dir ein? Was kommt dir in den Sinn, wenn du an Russell Westbrook denkst?
Ja, wenn ich ganz ehrlich sein soll, also erstmal eigentlich seine verrückten Outfits. Also da gibt's ja eine Riesenfotoreihe mit was für verrückten Umhängen und Rucksäcken und was nicht allem er da kommt. Aber du hast natürlich völlig recht, ist also doch ein ganz interessanter Spieler, der also immer mit vollem Einsatz spielt. Das gefällt mir wirklich am besten bei ihm. Der ist auch an einem Dienstagabend im Januar oder wenn es das 40. Spiel ist, gegen die Minnesota Timberwolves, der bringt also immer 100% Einsatz, der Mann. Und natürlich denke ich als allererstes dann sogar an die Triple Doubles. Der ist ja ein richtiger Statsheet-Stuffer, der Mann. Der hat ja Karrierestats insgesamt von über 23 Punkten pro Spiel. 8,3 Assists hat er im Laufe seiner Karriere im Schnitt gemacht. Und für einen Point Guard, das muss man sich ja einfach mal vorstellen, 7,1 Rebounds. Das Ganze bei fast 44% aus dem Feld. Ja, leider nur etwas über 30% Dreier und auch seine Freiwürfe haben ja ganz schön gelitten. Also da ist er zwar immer noch knapp bei 80%, aber in den letzten Jahren, da ist es natürlich ganz schön runtergegangen. Und was natürlich einem da auch immer in den Sinn kommt, ist, über 4 Turnover hat er im Schnitt ziemlich viel, aber man muss sagen, er hat natürlich den Ball auch immer sehr lange in seinen Händen.
Ja, lieber Steffen, da hast du gerade eben noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich den außergewöhnlichen Kleidungsstil von Russell Westbrook. Das stimmt natürlich, absolut. Seine Kleidung, die fällt natürlich auch sofort immer auf, aber das ist er bei weitem ja nicht der einzige Spieler, der durch seine Kleidungswahl auffällt. Außerdem macht es das ja auch zu einer Besonderheit, dass eben dieser Russell Westbrook genau nicht ist wie alle anderen Spieler. Nämlich er ist ein Spieler, der polarisiert, der durch seine Art auch hervorsticht, der nicht wie ein NBA-Spieler von der Stange daherkommt, sondern der auch mal zu seinen Gefühlen steht und auch seinem Ärger einfach mal Luft macht. Ja, wir denken alle an diesen Wechsel von Kevin Durant. Ja, da war er auch sehr sauer und er hat das auch offen gezeigt. Und ich finde, das macht ihn auch menschlich und das spricht auch für ihn.
Da hast du natürlich recht, ja. Und das ist auch was, woran ich denke bei Russell Westbrook, ja, der ist jetzt nicht so in dieser Liga, wo jedermann gut Freund ist. Das ist nicht so sein Ding. Ihm geht's auch schon wirklich darum, mal mit einem krachenden Dunking da seine Gegner mal ins Gesicht zu zeigen, wo der Hammer hängt. Und da ist halt einfach immer Feuer, wo er ist. Im Guten wie im Schlechten. Manchmal natürlich übertreibt das auch. Und das hat jetzt doch also dazu geführt, dass es immer wieder und immer mehr jetzt wirklich Hater, kann man sagen, im Internet. Das Internet ist voll davon, von Spielern, von anderen Fans, anderer Teams, aber auch von Experten, die da Russell Westbrook als extrem überschätzt sehen und sogar meinen, er hätte das überhaupt nicht verdient gehabt, den MVP zu bekommen. Darum habe ich das Thema ja auch so genannt, Most Disrespected Player. Und da habe ich mal aus dem Internet und aus der ganzen Literatur drumherum habe ich so vier Thesen mal herausgefunden, die so seine Kritiker immer und immer wieder bringen. Die erste These ist also, Russell Westbrook ist ein Ego-Spieler und andere Spieler profitieren überhaupt nicht von ihm. Was meinst du dazu, Tobias?
Naja, natürlich. Einerseits ist das natürlich schon richtig. Ein absoluter Starspieler wie ein Russell Westbrook, der braucht natürlich auch einen gewissen Egoismus in seiner Spielweise. Da will ich dir überhaupt gar nicht widersprechen. Aber wenn man sich mal seine Stats näher anschaut, wie du vorhin ja schon erklärt hast, dann fällt er auch auf, dass er neben seinen Punkten natürlich auch durch seine zahlreichen Assists glänzt. Ja, wenn man sich mal seine All-Time-Statistiken anschaut, da stehen da eben nicht nur knapp über 23 Punkte zu Buche, sondern eben auch mehr als 8 Assists pro Spiel. Das heißt ja, dass er ein so großer Egoist gar nicht sein kann.
Aber wenn man jetzt mal wirklich auf den Fit guckt mit seinen Mitspielern, dann muss man also wirklich schon sagen, natürlich brauchst du einen gewissen Egoismus, aber wenn du Kevin Durant neben dir hast und du bist der Point Guard, dann sollte es eigentlich dein Ziel sein, den Kevin Durant einzusetzen in erster Linie und nicht in der allerersten Linie selber zu scoren. Ja, und er ist da deswegen, wie es viele sagen, ich finde es auch, nie wirklich der ideale Spieler von Durant gewesen. Und auch andere Spieler, außer jetzt Bradley Beal und Paul George, also die großen Stars, die neben ihm spielen, die kommen dann schon auf ihre Punkte. Aber alle anderen Mitspieler von Russell Westbrook, die haben eigentlich nie so viel gepunktet. Trotz der vielen Assists, die er da auf sie spielt. Da ist es ein bisschen so, er spielt halt nicht den einfachen Pass, wo der Nebenmann dann vielleicht dann den Assist spielen kann. Also nicht immer 100% teamdienlich. Der spielt halt einfach nur die Assists, sonst spielt er eigentlich gar nicht ab. Das wird ihm ja von seinen Kritikern vorgeworfen. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass doch viele sagen, sein Basketball-IQ ist nicht so ganz hoch, weil was macht er vor allem? Er nimmt viele schlechte Würfe. Er nimmt schlechte Würfe aus der Mitteldistanz und Dreier, die er dann also nicht hochprozentig trifft.
Da hast du natürlich ein Stück weit recht, da will ich dir gar nicht widersprechen, aber was bedeutet natürlich nicht, dass nur Russell Westbrook der unumstößliche Star seiner Mannschaft war. Du hast gerade eben Kevin Durant angesprochen. Über viele Jahre bei den Oklahoma City Thunder hat er relativ oder richtig gut zusammengespielt mit eben diesem Kevin Durant. Und man darf nicht vergessen, Kevin Durant wurde neben ihm zum führenden Scorer in der NBA. Gleiches gilt auch für Paul George, James Harden und neuerdings eben auch Bradley Beal, ja, der mittlerweile mit einem Schnitt von über 36 Punkten pro Spiel der Scoring Leader in der NBA ist. Und das hat er vielleicht nicht alleine, aber eben auch zum Teil auch seinem Mitspieler Russell Westbrook zu verdanken.
Ja, okay, und also man muss ihm ja lassen, also er hat nun die schwachen Thunder-Teams nach dem Weggang von KD, hat er also immerhin in die Playoffs geführt da mit seinen Triple-Doubles und was also viele der Kritiker auch vergessen ist, Russell Westbrook, er hat 10 seiner 13 Saisons, also über 67 Spiele gemacht, mehrere Saisons, sogar über 80 Spiele. Und er ist schon einer, der also seine Mitspieler, vielleicht wenn er auch nicht immer der ideale Anführer ist, aber er ist doch ein absoluter Motivator. Der macht seine Mitspieler heiß, der macht mit einer starken Aktion, weckt er das Team auf, pusht die nach vorne und treibt sein Team also auch in jedem Spiel an. Das muss man eben ja bei aller Kritik wirklich lassen. Dann kommen wir jetzt mal zu der zweiten These, die da lautet, Russell Westbrooks Stats sind aufgeblasen und völlig übertrieben. Er hätte den MVP Award 2017 überhaupt nicht erst bekommen sollen. Was sagst du dazu, Tobias?
Naja, bevor wir uns dieser These widmen, wollen wir uns doch erstmal anschauen, wie genau sahen denn die Statistiken im MVP-Jahr von Russell Westbrook eigentlich aus. Da stehen zu Buche 31,6 Punkte, 10,4 Assists, 10,7 Rebounds bei einer Field-Goal-Quote von 42%. Naja gut, eine Dreierquote, daran lässt sich noch arbeiten, die ist mit 34% nur etwas überschaubar gewesen. Aber wenn man sich diese Statistik mal anschaut, dann fällt auf, dass das die erste Triple-Double-Saison seit Oscar Robertson war. Ja, seit vielen Jahren.
Ja, also man hatte ja also auch gedacht, in der heutigen NBA, dass da eigentlich sowas nie wieder möglich ist, bis Russell Westbrook auf der Bühne erschien. Ja, jetzt gibt's aber eben die Kritiker, die sagen, unter anderem Steven Adams und andere haben halt Russell Westbrook in seiner MVP-Saison und auch in anderen Saisons eigentlich extra die Rebounds überlassen. Ja, das, was natürlich nicht gerade teamdienlich ist, ist zwar nett von den Mitspielern, aber eigentlich sollte das in einem funktionierenden Team und einer guten Teamchemie also eigentlich nicht vorkommen. Da soll jeder seins bekommen und auch zu seinem, die Spieler werden ja auch bezahlt dafür, gerade Steven Adams Rebounds zu bekommen. Außerdem wird da doch auch kritisiert, ja, durch seine Jagd nach den Triple-Doubles hat Russell Westbrook teilweise das Teamplay aus dem Auge verloren und hat dadurch Spiele verloren, also eine These, der ich auch zustimmen würde. Und halt gerade seine vielen Turnover, ja, weil er halt nicht den sicheren Pass spielt, sondern er versucht eigentlich immer einen Assist zu bekommen, geht dadurch ein sehr hohes Risiko in seinen Pässen, was also zu vielen Turnovern führt und dann eben im Endeffekt da auch zu Niederlagen führt. Und man muss natürlich sagen, da war Kevin Durant, war weg. Das gesamte Spiel der Thunder war wirklich nur auf ihn zugeschnitten. Ist ein Stück weit natürlich auch dem Kader geschuldet in der Saison, der dann nicht mehr so stark war in der Offensive. Aber meiner Meinung nach hätte er da durchaus auch mehr noch die Mitspieler suchen können, statt selber da nur diesen Triple-Doubles immer hinterher zu jagen. Und vor allem schauen wir uns doch mal an von James Harden. Der war ja der Zweite bei der MVP-Wahl in diesem Jahr 2017 und er hat eigentlich relativ ähnliche Stats, hat ein bisschen weniger Punkte, ein paar mehr Assists, ein bisschen weniger Rebounds, ja, die Feldwurfquoten und die Dreier sind auch ein bisschen besser. Aber das ganz Entscheidende ist ja, der hat 8 Siege mehr geholt mit seinem Team. Die Thunder nur 47 Siege und James Harden mit seinen Rockets 55 Siege. Und obendrauf, was sagst du dazu, haben ja die Rockets in der ersten Runde die Thunder mit 4-1 ganz schön deutlich eliminiert.
Diese Niederlage in der ersten Runde war schon eine kleine Demütigung für Russell Westbrook und seine Oklahoma City Thunder. Aber man kann sich vielleicht jetzt auch die Frage stellen, ob nicht vielleicht einfach der Kader der Houston Rockets einfach besser war als der OKC.
Da hast du natürlich recht und die meisten hätten ja eigentlich die Thunder da überhaupt nicht in den Playoffs erwartet, deswegen denke ich auch, das sollte man nicht überbewerten und das sage ich auch immer wieder den Kritikern, also James Harden hatte zwar ein paar Assists mehr, aber die sind schon relativ ähnlich, die Stats, und dann ist es natürlich doch auch eine spektakuläre Sache, eben diese Triple-Doubles da, diese Maschine wirklich zu haben. Aber da auch Respekt an Harden, der ja da also fast auch ein Triple-Double hatte in dieser Saison und in vielen anderen Saisons ja jetzt auch schon wieder. Ja, kommen wir zu dem dritten Kritikpunkt, Tobias. Das wird also dem guten Russell auch vorgeworfen, also mit ihm als Anführer, da kann ein Team in den Playoffs nicht wirklich erfolgreich sein und kann den Titel nicht gewinnen. Was sagst du dazu?
Nun ja, natürlich, aber wenn man es mal rein aus der Perspektive betrachtet, wie viele Meisterschaften Russell Westbrook in seiner Karriere gewonnen hat, dann würde ich dir natürlich absolut recht geben. Leider steht bisher bei dem Herrn Westbrook leider noch kein Titel zu Buche. Aber das bedeutet ja nicht automatisch, dass er nicht auch in der Lage wäre, sein Team in den Playoffs erfolgreich zu führen. Wenn man sich mal seine Karriere anschaut, dann gibt es dort auch durchaus Erfolge aufzuweisen. Wir erinnern uns zum Beispiel an die West Finals 2011, Gut, man verlor 1-4 gegen die Dallas Mavericks oder eben auch die NBA Finals im Jahr darauf. Auch hier setzte es wieder eine deftige 1-4 Niederlage gegen die Heat. Und nicht zu vergessen auch, im Jahr 2016 gab es auch die Western Conference Finals, wo man unglücklicherweise trotz 3-1 Führung noch unglücklicherweise mit 3-4 gegen die Warriors verloren hat. Aber ich gebe dir recht, natürlich mit ein wenig mehr Glück wäre hier auch der ein oder andere Ring oder zumindest ein Einzug in die Finals möglich gewesen.
Ja, gut, dass du das ansprichst. 2016, nach 3-1 Führung gegen die Warriors verloren. Aber zum Glück für die Thunder spricht da eigentlich fast niemand mehr davon. Denn die Warriors, ihr wisst sicher, haben ja 2016 im Finale der NBA selber noch eine 3-1-Führung vergeigt gegen die Cavs um LeBron James. Und das war so ein bisschen Glück für die Thunder. Ja, also es wird da einfach kritisiert, Russell Westbrook als absoluter Leader des Teams, jetzt nicht nur als Motivator, das kann er auf jeden Fall, aber wenn er die Nummer 1, wenn er der beste Spieler ist, dann ist er wirklich einfach zu ineffektiv, gerade in den Playoffs. Ja, hat nur 30% seiner Dreier, trifft er in der Karriere. Und jetzt haltet euch fest, 2018 und 2019 ist dieser Wert sogar unter 30 gesunken. Und 2020 bei den Rockets, da waren es dann sogar nur noch 25%. Ja, jetzt sollte man denken, okay, da gibt es viele Spieler, die sind trotzdem gute Anführer, auch wenn sie jetzt vielleicht die Dreier nicht so hochprozentig treffen. Aber da kommen wir jetzt wieder zum Basketball-IQ. Er nimmt halt trotzdem 4-6 Dreier pro Spiel und trifft nur 30%. Das ist dann einfach nicht clever. Und seine letzte richtig gute Phase, die hatte er ja im Houston, kurz vor der Verletzung, kurz vor dem Lockdown auch. Und da hat er einfach viel weniger Dreier genommen. Und da hat er wirklich fantastisch getroffen. Und jetzt ist er wieder zurückgekehrt dazu, mehr zu werfen Dreier und aus der Mitteldistanz. Das zeugt einfach davon, dass er nicht clever genug ist. Und da noch obendrauf kommt jetzt, dass sein Wurf irgendwie kaputt ist. Seit 2017 sind seine Freiwurfquoten so extrem gesunken. Der hatte 2017 noch 85%, 2018 waren es dann nur noch 73%, das sind schon 12% runter. 2019 dann auf 65% und jetzt trifft er diese Saison nicht mal mehr 62%. Das ist ja fast wie ein Andre Drummond. Da kannst du ja einfach keinen Titel holen mit solchen Werten.
Da hast du natürlich recht. Aber lieber Steffen, stell dir doch auch mal die Frage, woran lag es denn, dass diese Freiwurfquote so dramatisch abgesunken ist? Das lag natürlich daran, dass in der NBA ja leider die Regeln geändert wurden. Und wir alle wissen ja, dass Russell Westbrook ein Spieler ist, dem seine Rituale eminent wichtig sind und auf die er nur sehr ungern verzichtet. Aber genau das, wurde ihm ja auch verboten. Und das hatte dann zur Folge, dass seine Quote einfach schlechter wurde, weil Russell Westbrook auch einfach ein Spieler ist, der einfach den Wohlfühlfaktor braucht, um seine Freiwürfe auch zu treffen. Und genau das haben ihm ja die neuen Regularien in der NBA-Leiter untersagt.
Ah, stimmt schon, aber irgendwie jetzt von so einem Superstar und mehrfachen All-Star, er hat ja auch zweimal, war er da, der MVP beim All-Star-Game, auch wieder so ein bisschen wird ihm das vorgeworfen, dass er da sein Ego ausgelebt hat. Ja, aber von so einem guten Spieler und einem Profi würde ich ja erwarten, irgendwie, dass er es halt dann irgendwie im Laufe von 3 Jahren da mal hinbekommt, seine Freiwurfroutine wieder zu verändern, ja. Aber wirklich mal Butter bei die Fische, die ganzen Kritiker. Ja, er hat keinen Titel gewonnen, das ist schon klar, aber da gibt's ja ganz viele Spieler und auch richtig gute, großartige Spieler, Karl Malone, John Stockton, Charles Barkley, alle haben ja noch nie einen Titel gewonnen, ja, und dann will ja jetzt keiner behaupten, Robert Horry, ja, ein guter Rollenspieler, der hat 7 Titel gewonnen, genauso viel wie Tom Brady, ja, da wird ja jetzt aber auch keiner sagen, das ist jetzt Robert Horry der beste Spieler aller Zeiten, ja, da muss man mal auch die Kirche im Dorf lassen, ja, er hat die Thunder ganz alleine, Russell Westbrook, in die Playoffs gebracht, hat da in der Saison, in der alle dachten, da ist nicht viel zu holen, hat er die Hallen gefüllt, ja, hat den Thunder da neue Hoffnung und was zum Mitfieber gegeben. Ja, er ist dann zwar mit Paul George 2-mal in der ersten Runde gescheitert, aber Paul George war da auch oft verletzt und dann stand Russell Westbrook wieder alleine da, hat den Kampf angenommen, hat es halt nicht geschafft. Aber das kann man ihm dann auch nicht alles nur ihm vorwerfen. Bei aller Kritik, die durchaus berechtigt ist, aber man kann es jetzt auch nicht immer nur dann an Russell Westbrook festmachen.
Da stimme ich dir natürlich absolut zu. Ich denke, die Wahrheit liegt hier einfach genau in der Mitte.
Genau, also kommen wir mal zu der letzten These. Da ist jetzt eigentlich eher geht's um die aktuelle Saison. Zu jetzt haben wir ja mehr in die Historie geblickt. Die letzte These heißt also, seine Karriere ist so gut wie vorbei. Er stürzt jetzt ab, die Athletik ist weg. Er hat keinen Basketball-IQ und kann sein Game nicht umstellen. Das sind ja ganz schön harte Worte.
Absolut. Aber man muss sich natürlich wie auch immer mal die Begleitumstände anschauen, die zu diesem Leistungsabfall geführt haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass Russell Westbrook ja an Corona gelitten hat. Und das hat natürlich maßgeblich dazu beigetragen, dass er viele Spiele pausieren musste und daher auch natürlich seinen Spielrhythmus verloren hat.
Ja gut, aber also andere Spieler sind ja auch mal verletzt und die stürzen dann aber nicht so extrem ab. Also das muss man sich mal wirklich vor Augen halten. Schon seine letzten beiden Jahre in OKC hat er nur noch 29% Dreier getroffen. In Houston nur 25%. Ja, und nimmt jetzt trotzdem wieder mehr Dreier. Und was wirklich jetzt seine Kritiker da einen wunden Punkt getroffen haben, das ist ja ein Drive zum Korb. Das ist ja das, was ihn immer stark gemacht hat, der Drive zum Korb. Da entweder selber abzuschließen oder dann auf den freien Mitspieler abzulegen. Da hat er also 2019-20 ist er pro 36 Minuten hochgerechnet über 20 Mal zum Korb gegangen. Das ist eine ganz schöne Menge und das zeigt ja also auch, was für ein aggressiver Angreifer er immer ist und war. Aber jetzt diese Saison geht er nicht mal mehr 14 Mal pro 36 Minuten zum Korb, also 6 Mal weniger. Das ist der höchste Wert in der NBA an Verlusten da. Und das liegt doch also doch zum Teil da an seiner fehlenden Athletik. Und wenn man jetzt schaut, da kommen noch die schlechten Freiwürfe dazu, die er hier nicht mal über knapp über 60% nur trifft. Das ist doch also irgendwie uneffektiv hoch 10, oder nicht?
Das will ich dir natürlich gar nicht abstreiten. Aber man muss sich natürlich auch mal die Begleiterscheinungen anschauen, mit denen Russell Westbrook zu kämpfen hat. Er wurde ja in dieser Saison nach Washington getradet und man darf nicht vergessen, dass er da eben nicht mehr bei einem sonderlich guten Team spielt, sondern, um ehrlich zu sein, bei einem der allerschlechtesten Teams in der NBA. Natürlich gibt es dort noch einen Topstar neben Russell Westbrook, aber ansonsten hat er doch nur eine ganze Menge Roleplayer an seiner Seite. Und da ist es doch klar, dass die Statistik natürlich nicht weiter ansteigt, sondern sich verschlechtert.
Naja, da sprichst du ja was an. Und also in Houston, da hat er ja bis Corona eigentlich auch ganz gut gespielt. Hast du da noch im Kopf, wie er dich da so geschlagen hat?
Richtig, also man kann sagen, dass er in Houston bis zu seiner Corona-Erkrankung eigentlich nicht schlecht, ehrlich gesagt, sondern sogar relativ gut gespielt hat. Er hat deutlich weniger Dreier genommen, ist aber gleichzeitig wieder viel mehr zum Korb gegangen. In den 31 Spielen, die er für Houston bis zu seiner Erkrankung abgespielt hat, hat er immerhin, und das ist Karrierebestwert, ein True Shooting von fast 50%, genauer gesagt von 49,3%. Und ich denke, dieser Wert, der lässt sich wohl doch eindeutig sehen.
Naja, und dann muss man ja sagen, er ist nicht nur an Corona erkrankt, das sind zwar auch andere, aber bei ihm war es wohl ein bisschen schwerer, der Verlauf. Er hat ja in der Bubble dann auch sich verletzt. Ja, und jetzt spielt er also doch auch verletzt, angeschlagen und hat nicht die Beine unter sich. Und da ist es natürlich auch klar, wenn man nicht mehr die Athletik hat. Vielleicht kommt er ja auch nochmal wieder, aber zurzeit hat er sie nicht. Und dann kann man natürlich nicht mehr so gut zum Korb ziehen, auch wenn man das möchte. Muss dann halt mehr Jumper nehmen. Und dann, wenn man mal guckt, seine Mitspieler da im Team bei den Wizards, die treffen ja auch nicht gerade besser. Da ist es vielleicht sogar gar nicht verkehrt, wenn Russell Westbrook da mehr Jumper nimmt. Auch wenn man jetzt sagen muss, sein True Shooting, da werden also nochmal die Schwierigkeit der Würfe gewichtet, liegt im Moment jetzt bei 44%. Klingt erstmal gar nicht schlecht, aber über seine Karriere hat er, der ja kein sehr guter Shooter ist, da einen Wert von 47%, in der MVP über 48%. Klingt jetzt erstmal nicht so gravierend, da nur 3-4% weniger, aber ist natürlich bei einem Schützen, der eh nicht so gut trifft, da macht das dann schon nochmal ganz schön was aus. Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus? Was hat er denn so für Stats diese Saison aufgelegt?
Ja, absolut. Ich habe natürlich auch mich im Vorfeld über seine Stats in dieser Saison informiert. Und da stehen 18,9 Punkte zu Buche, daneben noch 9,5 Rebounds und 9,4 Assists. Also er ist schon wieder in dieser Saison relativ nah dran am Triple-Double aus seiner MVP-Saison. Darüber hinaus hat er eine Field-Goal-Quote.
Allerdings.
Doch.
Ich glaube, du unterschätzt
Russell Westbrook ein wenig. Hat er tatsächlich noch eine Field-Goal-Quote von 40%? Naja, sein Dreier, da will ich dir gar nicht widersprechen. Der wurde natürlich immer schlechter. Der steht leider aktuell nur bei 29%. Und seine Freiwurfquote hat mit knapp 62% auch einen neuen Tiefstwert erreicht. Aber man darf bei all dieser Statistik auch nicht vergessen, in welchem Team ein Russell Westbrook aktuell spielt. Und wie gesagt, neben Bradley Beal, naja, gibt es da auch nicht viele Spieler, mit denen sich in dieser Saison, zumindest was jetzt die Playoffs angeht, auch wirklich angreifen lassen würde.
Ja, das ist schon ganz schön bitter bei den Wizards. Also viele Experten, auch ich hatte eigentlich sie deutlich besser gesehen, so auf Platz 6 bis 8 oder 6 bis 10 Play-in-Tournament-Range. Ja, aber sie haben ganz schön viel Pech. Der Big Man Thomas Bryant, der wird fast die ganze Saison ausfallen. Hatte so vielversprechende Ansätze gezeigt. Noch dazu Danny Avdija, der Rookie, und Davis Bertans, Troy Brown Jr., Roy Hachimura, Ish Smith und auch Moritz Wagner haben also etliche Spiele wegen dem Health- und Safety-Protokoll da verpasst, also sind an Corona erkrankt oder hatten eben Kontakt und da konnten sie also nicht für das Team auflaufen und also ganz besonders für mich hat absolut versagt. Davis Bertans, den sie da einen großen Vertrag gegeben haben. Und der Mann ist ja für das Spacing zuständig. Der soll die Dreier da reinlöten. Und dann ist er wirklich ganz, ganz schwach. Hat nicht mal 10 Punkte im Schnitt. Und da ist natürlich dann immer schwieriger, auch für einen Russell Westbrook und Bradley Beal da zu scoren. Und da ist natürlich klar, dass die beiden, die tragen eigentlich die gesamte Last des Scorings in diesem Team. Und dann ist natürlich klar, dass die Quoten natürlich da auch drunter leiden. Okay, dann kommen wir doch mal zu einem Fazit. Was würdest du also sagen, diese Kritik an Russell Westbrook vom MVP zum Most Disrespected Player? Ist da was dran oder nicht?
Na, wie immer würde ich sagen, dass die Wahrheit vermutlich irgendwo in der Mitte zu finden ist. Einerseits denke ich, dass natürlich viele der Kritiken, die man über Russell Westbrook auch sagen kann, natürlich durchaus berechtigt sind, wie wir deinen Ausführungen ja schon entnehmen konnten. Aber andererseits darf man eben auch nicht vergessen, dass Russell Westbrook nach wie vor auch ein äußerst teamdienlicher Spieler ist, wie er seine Statistiken, speziell die Assists in dieser Saison, gezeigt haben. Von daher würde ich sagen, dass das schon für ihn spricht. Und andererseits, wir wissen ja auch alle, dass man vielleicht sagen kann, Russell Westbrook zieht nur zum Korb, um selbst zu scoren. Nein, das tut er nicht. Seine Assists zeigen ganz eindeutig, dass er durch seine aggressive Spielweise natürlich auch Platz schafft für seine Mitspieler, weil er einfach alleine nicht zu verteidigen ist. Und dann bietet ihm eben das die Möglichkeit, auch den Ball zu seinen Mitspielern zu spielen. Und damit können sie einfach diejenigen sein, die punkten. Von daher würde ich sagen, Russell Westbrook ist nicht vielleicht der allergrößte Superstar, für den er sich selbst vielleicht auch hält, ja, oder für den auch manch andere ihn halten. Aber er ist trotzdem meiner Meinung nach einer der besten Spieler, die wir aktuell in der NBA haben.
Ja, das hast du echt gut zusammengefasst. Er ist also jetzt nicht der Meistermacher, aber er ist doch einfach ein sehr guter Spieler und jetzt müssen wir halt mal schauen, wie er denn wirklich altert. Man muss es jetzt noch mal ein bisschen abwarten, ob seine Athletik doch noch mal zurückkommt. Und da hat ja jetzt ganz aktuell, können wir da noch mal aufhorchen, denn gerade jetzt in der letzten Nacht hat er doch beim Sieg seiner Wizards mit 118 zu 111 hat er ja ganz gute Statistiken aufgelegt, nämlich 27 Punkte bei durchaus effektiven 11 von 17 aus dem Feld und das Ganze natürlich Russell Westbrook mäßig garniert mit 13 Assists und 11 Rebounds. Da hat er also wieder sein Triple-Double, leider auch wieder mit 7 Turnover, also noch 3 mehr, dann wäre es sogar ein Quadruple-Double. Okay, kommen wir noch kurz zu einem anderen Thema, was die NBA auch ganz schön beschäftigt hat. Draymond Green, der ja nicht nur ab und zu mal um sich tritt, sondern der also auch immer sein Herz auf der Zunge trägt, wie es so schön heißt. Der hält ja nicht lange zurück mit seiner Meinung. Das ist jemand, den sehe ich nach seiner Karriere auf jeden Fall irgendwo in den Medien. Und der hat ja da die Double Standards in der NBA kritisiert. Ja, vor allem nach dem Spiel gegen die Cavaliers, die da also kurz vorher Andre Drummond da zum Verkauf anbieten wollten. Das hat ihn ganz schön aufgeregt. Ich zitiere mal kurz hier aus der Übersetzung. Ich würde gerne über etwas sprechen, was mich massiv stört. Es ist die Behandlung der Spieler in dieser Liga. Ich sehe Andre Drummond vor dem Spiel und der muss sich in Straßenklamotten hinter die Bank setzen, weil sein Team ihn trainen möchte. Für mich ist das Bullshit. Was sagst du denn dazu, Tobias?
Das lässt sich natürlich nicht von der Hand weisen, was der gute Draymond Green hier von sich gibt. Natürlich ist seine Kritik durchaus berechtigt. Ich finde, einen Spieler zu traden, während er auf der Bank sitzt, ist sicherlich eine Art, die man vielleicht, ja, wie man nicht mit Menschen umgeht. Da würde ich dir zustimmen, beziehungsweise dem guten Draymond Green nicht widersprechen. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass sich diese Spieler, die in der NBA spielen, ja auch fürstlich dafür entlohnen lassen und auch zweistellige Millionenbeträge dafür bekommen. Ich bin etwas zwiegespalten bei dieser Frage. Einerseits kann man sich natürlich sicherlich denken, dass es bestimmt auch schlimmere Dinge gibt, wie in einem Spiel mit Straßenklamotten hinter der Bank zu sitzen. Man kann sich natürlich auch die Frage stellen, würde ich das nicht auch tun? Mich für mehrere Millionen einfach mal auf die Bank setzen? Auch wenn ich dabei gezwungenermaßen meine Straßenkleider tragen muss, ich denke, da gibt's auf jeden Fall Schlimmeres. Ja, aber andererseits kann man natürlich auch sich die Frage stellen, ist das wirklich sonderlich guter Stil, wenn beispielsweise ein Harrison Baines während eines Spiels herausfindet, dass er getradet wurde, genauer gesagt während eines Interviews. Ich denke, das sollte man doch eher mit dem Spieler direkt thematisieren und besprechen. Und ich finde, da ist einfach kein sonderlich guter Stil, wenn man das einfach, ohne mit dem Spieler vorher zu sprechen, hinter seinem Rücken einfach verkündet. Ja, genauso ist es ja auch beispielsweise im Fall von DeMarcus Cousins, der auch gar nicht wusste, dass er getradet wurde und dies aus den Medien erfahren hat.
Ja, das sind natürlich schon interessante Beispiele da, aber also ich finde, das ist schon Jammern auf ganz schön hohem Niveau, was Draymond Green da macht. Also als NBA-Spieler, da weiß man von Anfang an, worauf man sich einlässt, man ist eine Person, steht in der Öffentlichkeit, die Spieler noch dazu, die forcieren das, die haben da alle ihre Twitter-Anhänger und ihre Instagram-Accounts und jede kleine Neuigkeit wird da getwittert und jede Befindlichkeit. Und dann schaut man da, wenn da einer plötzlich einem anderen Team folgt bei Twitter, dann heißt das schon, der will dahin getradet werden. Also an dieser Entwicklung sind die Spieler gar nicht mal so unschuldig, würde ich sagen. Und klar ist es natürlich unglücklich, wenn jetzt während einem Spiel oder während einem Interview da ein Spieler herausfindet, dass er getradet wurde. Aber das ist ja auch gar nicht mal immer die Schuld der Franchise. Das sind ja auch heutzutage immer diese Quellen, die da genannt werden. Ja, es ist ja gar nicht mehr möglich, da noch irgendwas geheim zu halten heutzutage. Alles sickert ja so schnell durch. Das ist ja vielleicht auch gar nicht die Absicht da der Teams. Und da finde ich, wer in der NBA ist, da, seien wir mal ehrlich, wenn die umziehen müssen, die Spieler, die müssen ja wohl überhaupt nichts selber machen. Die haben da ihre Mitarbeiter, die packen alles ein. Die haben da ihre Leute, die suchen denen ein Haus, das neue Team. Glaubt ihr doch selber nicht, dass irgendein Team da einen Starspieler sich holt und dem nicht ein Haus oder eine Wohnung organisiert?
Absolut. Andererseits gibt es ja auch noch genügend weitere Beispiele, die deine These stützen. Wir alle erinnern uns an den Fall Anthony Davis, der ja auch öffentlich, mehr oder weniger öffentlich, seinen Trade zu den Lakers gefordert hatte. Aber andererseits, denke ich mir, reden wir immer auch noch von Spielern. Und Spieler sind auch gleichzeitig auch Menschen. Und manchmal kommt man sich in der NBA wirklich so vor, als ob man es hier mit einer modernen Form des Menschhandels zu tun hat.
Ja, also die Psyche natürlich, also ja, sie stehen halt in der Öffentlichkeit unter einem enormen Druck, auch die Spieler, das ist schon klar. Spieler sind auch Menschen. Ja, aber da werden so ein bisschen Äpfel und Birnen jetzt vermischt, weil Anthony Davis, der musste $100,000 zahlen, weil er eben sich nicht gehalten hat an den Verhaltenskodex der NBA, den alle Spieler unterzeichnen. Dann sage ich, ja, wenn du halt sowas unterzeichnest, dann musst du dich halt auch dran halten. Außerdem sind jetzt 100.000 für Anthony Davis vielleicht so viel wie für uns 100 Euro, ja, wenn wir mal essen gehen.
Da hast du natürlich absolut recht, dass diese Summen an Strafen natürlich in keinem Verhältnis stehen zu den Gehältern, die sie von ihren Vereinen gezahlt bekommen. Was natürlich auch wiederum dafür spricht, dass so ein Verhalten eigentlich nicht akzeptabel ist, weder von Harden noch von Anthony Davis. Aber lieber Steffen, ich denke, die Wahrheit liegt vermutlich, wie ich schon öfter gesagt habe, genau in der Mitte. Einerseits erwarten wir von den Spielern, dass sie auch ein angemessenes Verhalten an den Tag legen, aber andererseits sollten auch die Vereine darauf achten, wie sie mit den Spielern eigentlich umgehen. Weil ich denke, letzten Endes sind wir doch alle Fans von der NBA, von der Spielweise und wir wollen doch guten Basketball sehen und nicht die Diskussionen und die Auseinandersetzungen zwischen den Spielern und ihren Vereinen. Denn das ist doch der Grund, warum wir alle die NBA so lieben. Wegen den Spielen und nicht wegen den Streitereien drumherum.
Das hast du jetzt aber schön zusammengefasst. Ja, Tobias, damit sind wir auch am Ende der Sendung. Ich danke dir also, dass du heute dabei warst und hier so ehrlich und offen deine Meinung rausgehauen hast. Ich wünsche dir alles Gute und willst du noch was sagen zu unseren Hörern?
Ja, ich wollte mich natürlich erstmal noch bei dir bedanken, lieber Steffen, für deine freundliche Einladung, dass ich auch einfach mal Teil sein durfte von deinem NBA-Fan-Podcast. Ich hoffe, dass ich auch ein wenig meinen Standpunkt verdeutlichen konnte. Ihr habt erkannt, ich bin ein Fan von Russell Westbrook. Ich hoffe, dass er wieder an seine alte Form anknüpfen kann, auch wenn er mittlerweile mit 32 Linsen schon etwas in die Jahre gekommen ist. Aber wir hoffen alle das Beste. Und nochmal vielen Dank, Steffen, für deine Einladung, dass ich heute Teil sein durfte. Ja, und wer weiß, vielleicht kann ich ja mal wieder zurückkehren, wenn es zu einem anderen Thema darum geht, dass meine Meinung gefragt wird. Also, vielen Dank für deine Einladung und ich hoffe, dass ganz viele Hörer deinen Podcast abonnieren und auch liken werden.
Damit kommen wir zu dem letzten Thema der heutigen Episode und das lautet T-Hawks, das Team im Sinkflug. Sie waren eigentlich ganz hoffnungsvoll gestartet mit 4:1 in die Saison, mit 4:1 Siegen sind sie reingekommen, da sah es ganz gut aus. Dann hat man gehört, dass es bei einem Video, bei einer Videoanalyse zu einer Auseinandersetzung kam. Zach Collins soll, Trae Young sollen sich da lautstark einen Disput geliefert haben. Das zeigt so ein bisschen an, dass das Team die Führungsrolle von Trae Young nicht wirklich anerkennt. Das ist ja ein sehr junges Team. Und Zach Collins, der hat letzte Saison eigentlich ziemlich stark aufgetrumpft, spielt auch gar nicht mal so schlecht bisher. Die Defense ist bei ihm natürlich immer das große Fragezeichen. Aber er hat ein Contract Year, er braucht da gute Stats, um sich zu empfehlen für einen neuen Vertrag. Und da schien es wohl da Probleme zu geben, weil Trae Young ja doch das Spiel sehr, sehr stark an sich zieht, ja an sich ziehen muss, wie ich finde. Kommen wir später noch dazu. Und Zach Collins war damit überhaupt nicht einverstanden. Das ist also ein ganz schlechtes Zeichen, wenn in dem Team da wirklich Spieler ganz offen eigentlich zeigen, sie spielen eigentlich für Stats und nicht wirklich für den Teamerfolg. Trae Young hat sich ja dann durchaus auch beeindruckt gezeigt davon, hat die nächsten Spiele kaum noch Würfe genommen, was dem Spiel der Hawks nicht wirklich gut getan hat. Ja, wie ging es dann weiter? Nach den 4:1 Siegen kam man relativ schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Mittlerweile gab es schon zweimal 4 Niederlagen in Folge und auch nochmal eine Niederlagenserie von 3 Spielen in Folge mussten die Hawks einstecken. Ja, woran liegt's? Man war ja eigentlich relativ hoffnungsvoll. Letzte Saison ging es doch in die richtige Richtung. Es war eine Entwicklung zu erkennen. Dann hat man sich jetzt namhaft verstärkt mit Gallinari, Bogdanovic und Rajan Rondo. Aber jetzt steckt man doch wieder im Mittelfeld fest. Man steht aktuell mit 12:17 auf dem 11. Rang im Osten und da haben viele Teams zu kämpfen im Osten. Ist beileibe keine extrem starke Conference dieses Jahr wieder Und viele hatten die Hawks ja auf dem Platz 6 bis 10 zumindest gesehen. Ich saß auch da in dem Bereich 7 bis 10, zumindest als Kandidat fürs Play-in-Tournament. Und jetzt ist ja selbst das eigentlich, da müssen sie kämpfen, um überhaupt den 10. Platz da noch zu erreichen. Er ist natürlich in Reichweite, aber im Moment sieht es eher nicht so aus. Denn schauen wir uns mal an, was bringen die Atlanta Hawks, diese junge, talentierte Mannschaft. Sie haben den 11. Platz im Offensive Rating, das ist ganz ordentlich. Ohne Trae Young würden sie da, denke ich, noch viel weiter hinten liegen. Der muss da einfach ganz, ganz viel Verantwortung tragen. Es ist kaum ein anderer guter Ballhändler da im Team. Es wäre eigentlich viel sinnvoller für Trae Young, wenn er mehr auch abseits des Balles agiert, mal über ein paar Blöcke laufen könnte und da mal abdrücken kann. Das kann er aber nicht. Das hat sich gezeigt. Er hat dann, nachdem er zwischenzeitlich den Ball mehr abgegeben hat, jetzt doch wieder das Kommando übernommen. Und ohne Trae Young wäre diese Offense, glaube ich, nicht mal im Mittelfeld oder auf dem 11. Platz im vorderen Mittelfeld, wo sie sich jetzt da befinden. Ja, viel schlimmer sieht es allerdings das große Problem der Hawks. Es ist weiterhin die Defense. Sie liegen nur auf dem 23. Platz im Defensive Rating und dann ergibt das insgesamt im Net Rating, da wird das also gegenübergestellt, gibt es also einen leicht negativen Wert von minus 0,25 und auch da stehen sie ziemlich genau im Mittelfeld auf dem 16. Platz. Und da will eigentlich niemand stehen, genau in diesem Mittelfeld. Entweder will man ja hinten tanken oder man will vorne angreifen. Und die Hawks hatten sich ja jetzt schon mit Clint Capella verstärkt. Und jetzt haben sie noch eine ganz große Summe ausgegeben für Neuzugänge. Und trotzdem, ja, kommen sie nicht voran. Das ist allerdings oft der Fall, wenn so ein junges Team eben sagt, jetzt gehen wir all in. Der GM Schlenk hat da wirklich alles versucht, all in zu gehen. Was aber bisher also wirklich überhaupt nicht funktioniert hat. Vor allem ist es allerdings die Defense. Schauen wir uns mal die ein bisschen genauer an. Im Defensive Rebounding, da liegen sie also auch gar nicht mal so schlecht auf dem 12. Platz ligaweit. Ja, verglichen zum 23. Platz der gesamten Defense. Das liegt natürlich zum großen Teil an Clint Capella. So wie wir ihn kennen, macht er halt einen soliden Job. Und boxt da aus und ermöglicht sich und seinen Mitspielern da durchaus gute Defensive Rebounds. Ja, woran liegt es dann also, dass die Defense so schlecht dasteht? Eine der 8 schlechtesten Defense der Liga. Ja, es ist zum einen, sie haben sind nur 23. beim Steals. Das heißt, sie forcieren nur sehr, sehr wenige Steals. Sie bringen wenig Druck auf die Offense des Gegners und bei den Turnovers, die sie da also forcieren, zu denen sie die Gegner zwingen, da stehen sie sogar nur auf dem 26. Platz. Das zeigt also ganz deutlich, dass es ihnen da nie gelingt, wirklich Druck aufzubauen auf die Offense. Das ist einfach schon mal der Schlüssel. Zum anderen liegt es natürlich am Personal, angefangen bei Trae Young. Er ist einfach sehr klein, die Arme sind nicht die längsten und da ist es einfach klar, dass er immer wieder da gesucht wird von der gegnerischen Offense und dass er da eben einfach so defensive, sehr starke Mitspieler an seiner Seite braucht, weil er einfach ja, da körperlich niemals wirklich ein guter Verteidiger werden kann. Er kann, denke ich, höchstens also ein durchschnittlicher oder unterdurchschnittlicher Verteidiger werden. Jetzt ist er aktuell noch ein schlechter bis sehr schlechter Verteidiger. Und da suchen einfach gegnerische Teams ihn. Er muss dann arbeiten an der defensiven Intelligenz. Er muss besser switchen. Er muss da einfach auch aggressiver werden. Und dann kann er sich da zumindest noch etwas verbessern und da seine körperlichen Defizite eben ein bisschen auszugleichen. Was es dann aber eben so schwer macht bei den Nets, ist, dass er nicht der Einzige ist. Zach Collins, den kann man angreifen. Danilo Gallinari, Bogdanovic. Also fast, da kann man mehr oder weniger durchs ganze Team gehen. Und alle sind eigentlich defensiv da wirklich absolute Schwachpunkte. Und das ist einfach viel zu viel. Selbst wenn den Hawks es jetzt wirklich mal gelingen sollte, das Play-in-Tournament zu erreichen und da vielleicht zu gewinnen, sie kommen in die Playoffs, sie sind eigentlich in der ersten Runde ein gefundenes Fressen für jeden Gegner, der ein bisschen stärker ist. Sie haben einfach viel zu viele Baustellen in der Defensive, Spieler, die ganz, ganz schwach sind, die keine Help-Defense geben. Und es ist einfach der defensive Gameplan, der muss sich da verbessern. Es ist die Frage, ob das mit dem aktuellen Coach überhaupt noch weitergehen wird. Der ist wohl schon angezählt, weil es ihm auch da wirklich nicht gelungen ist, dem Kader eine Struktur zu geben. Ja, woran liegt das jetzt, das Ganze? Ganz bitter für die Hawks ist natürlich der Ausfall von DeAndre Hunter. Der spielt ja wirklich seine Durchbruchssaison, der Small Forward. Der hat eine ganz tolle Saison aufgelegt. 17,2 Punkte, 5,4 Rebounds und das bei sensationellen 51,4% aus dem Feld, fast 37% Dreier, fast 88% Freiwürfe. Was sind diese Zahlen? Der Wahnsinn, alles Karriere-Bestleistung von DeAndre Hunter. Und seit er jetzt da verletzt ausfällt, geht es auch wieder ziemlich bergab bei den Hawks. Zusätzlich zu diesen ganzen defensiven Querelen kommt eben jetzt dieser Ausfall von DeAndre Hunter. Am 8. Februar ist er jetzt da am Meniskus operiert worden. Ja, 7 bis 10 Wochen ist da in der Regel die Ausfallzeit. Das ist natürlich ganz, ganz bitter für ihn persönlich, aber fast noch mehr für die Hawks, weil wenn er dann Mitte April oder Mai zurückkommt, dann ist natürlich ein Großteil der Saison einfach jetzt schon gelaufen. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, woran liegt es jetzt, dass die Hawks doch deutlich schlechter dastehen, als es vor der Saison alle Experten eigentlich da vorhergesehen hatten? Das ist ganz klar, die neuen Spieler, die haben bisher ziemlich enttäuscht. Angefangen bei Bogdanović, er war verletzt, er konnte nur 9 Spiele bisher machen und da konnte er also auch nicht an seine früheren Leistungen anknüpfen. Unter 10 Punkte hat er nur bei 36% von Dreiern, eigentlich seine ganz große Stärke, 38% nur aus dem Feld, also alles andere als effektiv. Ja, und dann ist der nächste Neuzugang Danilo Gallinari. Er hat zwar ein paar Spiele mehr gemacht, 17, hat aber auch zu kämpfen mit dem ein oder anderen körperlichen Problem und bei ihm auch nur knapp über 10 Punkte und ähnlich wie bei Bogdanović nur 37% aus dem Feld und von der Dreierlinie. Viel, viel, viel zu wenig für diese Spieler, die ihre Stärken ja absolut in der Offensive haben. Und dann also ein fast absoluter Ausfall ist Rajan Rondo. Er hat zwar 14 Spiele gemacht, aber haltet euch fest, 3,4 Punkte, 3,9 Assists, das ist natürlich nichts. Ich weiß allerdings auch nicht, was man sich da erhofft hat von ihm in Atlanta. Der Mann heißt ja nicht umsonst Playoff Rondo. Der spielt nur in Playoffs seinen besten Basketball, wenn er überhaupt noch was im Tank haben sollte. Ich weiß es nicht. Und er kommt ja da sehr zufrieden, hat jetzt gerade seine 2. Championship gewonnen mit den Lakers, hat ja da durchaus auch ganz schön aufgetrumpft, hat seinem Namen Playoff Rondo eben alle Ehre gemacht da. Aber jetzt bei den Hawks ist er eigentlich nur wegen dem Geld hingekommen, würde ich mal jetzt so ihm unterstellen wollen. Jedenfalls bisher, seine Leistungen sind eigentlich also jenseits von Gut und Böse, aber ich weiß auch nicht, was man wirklich in Atlanta sich da von ihm erhofft hat. Ja, und der Roko Okongwu, eigentlich hat er gute Anlagen, ich finde, das ist ein guter Junge, der wird seinen Weg auf jeden Fall auch noch gehen, konnte aber jetzt auch bisher nur 9 Spiele machen und da den Hawks nicht wirklich weiterhelfen. Ja, woran liegt es jetzt also, mal auf den Punkt gebracht? Es ist einfach die grottige Defense. Dann haben sie im Team, haben sie Querelen. Trae Young, er will den Leader machen. Ich denke, er kann auch den Leader machen. Er ist zwar ein junger Spieler, aber er ist schon einer, der vorangeht, der es auch anscheinend versucht in der Kabine. Aber dann müssen die Leute eben auch hören auf ihn. Das ist dann natürlich nicht der Fall in Atlanta. Ein Stück weit liegt es dann natürlich auch an der Unerfahrenheit von Trae Young, aber auch an den Mitspielern, würde ich sagen. Es passt einfach vorne und hinten da nicht. Dann ist der Kader meiner Meinung nach zwar verstärkt worden, aber nicht wirklich sinnvoll. Denn Bogdanovic, Gallinari, das sind eigentlich Spieler, die haben ganz, ganz schwache Defense. Die sind nie bekannt gewesen als gute Defender. Und wenn ich die Spieler jetzt reinhole in ein Team, was mit Trae Young, mit dem Anführer, einen schlechten Verteidiger hat und noch mehrere andere schlechte Verteidiger. Der einzige gute Verteidiger im ganzen Team ist Clint Capella. Und jetzt hole ich in so ein Team einfach noch ein paar offensivstarke Leute dazu. Brauche ich mich auch nicht wundern, wenn es dann in der Defense nicht klappt. Und so eine starke Offense, um das auszugleichen, die muss man dann erstmal auf die Beine stellen. Daher denke ich, das wird ganz, ganz schwer für die Hawks. Ich denke, die werden jetzt wirklich da so Platz 9 bis 12 die ganze Saison herumkrebsen. Es sei denn, sie schaffen es irgendwie durch einen Trainerwechsel oder dass sie sich als Team einfach jetzt mal zusammenraufen, uns alle an einem Hebel ziehen, denke ich nicht, dass die da wirklich sich extrem verbessern werden. Und dann muss man sagen, es ist also eine verlorene Saison. Es tut sich wenig in der Entwicklung. Und es ist also kein Schritt nach vorne. Es ist eigentlich eher sogar ein Schritt nach hinten. Aber gut, die Saison geht ja noch eine Weile. Vielleicht täusche ich mich ja auch. Wir werden es sehen. Zum Abschluss noch ein kurzer Nachtrag zu den NBA All-Star Picks. Die Starter wurden ja jetzt schon veröffentlicht und da hatte ich also jetzt im Westen alle 5 richtig getippt, hatte ja da aber ja mich ein bisschen schwer getan, zwischen Luka Doncic und Damian Lillard zu wählen. Die restlichen waren ja relativ klar, also LeBron James und Kawhi Leonard. Das war ja relativ klar, dass die mit dabei sind und auch bei Nikola Jokic und dann Steph Curry war ja auch für die meisten Leute gesetzt und dann war es ja eben die Frage Doncic oder Damian Lillard. Da gab es jetzt teilweise einen ziemlichen Aufschrei, ja, kann ich durchaus auch verstehen, denn ja, Doncic steht ja nicht so mit einem super Rekord da, sein Team, die Mavs, aber Damian Lillard, der führte da bislang sein Team wirklich astrein an auf dem 4. Platz. Im Westen stehen sie und ganz besonders erwähnenswert da noch in allen Klatsch-Statistiken, also in einem knappen Spiel in den letzten Minuten des 4. Quarters, da steht wirklich Damian Lillard überall auf Nummer 1, ist ja nicht umsonst seine Zeit, die Klatschzeit. Ja, er führt wirklich die Field-Goal-Prozentzahl, die Dreier-Prozentzahl, die Freiwürfe, alles führt er da an und da hat es jetzt doch ziemlichen Aufschrei gegeben, hat mich ein bisschen gewundert, aber gut, andererseits, Damian Lillard ist natürlich ein Spieler, der wirklich eigentlich niemand, ich kenne eigentlich niemanden, der ihn nicht mag, ähnliches gilt aber auch für Doncic, der hat vielleicht ein bisschen auch jetzt da den Unmut der Leute auf sich gezogen, dadurch, dass er doch relativ viel mit den Schiedsrichtern da am Diskutieren ist und hadert, das könnte es sein. Ich denke, umgekehrt, wenn jetzt Lillard auf der Starter geworden wäre, hätte es nicht so einen Aufschrei gegeben. Und das liegt aber eben vor allem daran, eben an diesen überragenden Klatschstatistiken und dass er da sein Team wirklich im Alleingang mehr oder weniger da zu Siegen führt, was Doncic jetzt bisher noch nicht so gelungen ist. Ja, und im Osten, da lag ich dann nur bei einer Person daneben. Ich hatte James Harden als Starter getippt. Kyrie Irving hat das Rennen dann doch gemacht, hat da seine Fans mobilisieren können und der Rest, den der war aber auch, wie ich es also auf der Liste hatte, im Frontcourt eben. Sein Teamkollege Kevin Durant von den Nets, absolut verdient, Joel Embiid zuletzt hier mit 50 Punkten aufgetrumpft und dann natürlich Giannis Antetokounmpo. Und der zweite Guard, auch keine Überraschung, ich hatte es ja auch in meiner letzten Episode bei den Picks getippt, Bradley Beal. Viel spannender wird es jetzt aber bei den Reservisten, vor allem im Osten kommen da noch eine ganze Reihe von Spielern in Frage. Ben Simmons hat sich zuletzt mit tollen Leistungen da auch nochmal reingespielt in die Diskussion. Domantas Sabonis und auch Julius Randle von den New York Knicks haben zuletzt ganz schön aufgetrumpft. Sabonis von den Pacers gar mit einem Triple-Double und Julius Randle mit dem ersten 40-Punkte-Spiel der Knicks seit mehreren Jahren. Das ist ja auch was, das, glaube ich, wissen nur Hardcore-Knicks-Fans. Wer hat als letzter Knicks-Spieler über 40 Punkte aufgelegt? Ja, es war, ich musste also auch nachgucken, es war Trey Burke vor knapp 2 Jahren. Hätte wohl außer Hardcore-Knicks-Fans keiner gewusst. Also da sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Darum wird es natürlich auch gehen in den nächsten Episoden. Unter anderem, dann gibt es natürlich noch in Zukunft ein paar weitere Teamanalysen. Wer sind die Aufsteiger und die Absteiger dieser Saison? Das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der heutigen Episode. Ich bin dann raus. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Steffen Rudolf.
Der Pott für die Fans bringt dir die Gerüchte, die News und die Trends. Mit wechselnden Gästen, natürlich die Besten, sind wir am Diskutieren. Spieler und Teams am Analysieren. Gib uns doch ein Like und drück Abonnieren.